Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, ziehe aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, gieße deinen Heiligen Geist über uns aus und segne so dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Es gibt für alles ein erstes Mal. Der erste Kuss, der erste Schultag, der erste Abendmahlsgang, der erste Tag auf einer neuen Arbeitsstelle. Für viele Dinge in unserem Leben gibt es ein erstes Mal und das ist meistens etwas Besonderes, meistens im positiven Sinn. Was wir heute in unserem Bibeltext gehört haben, ist auch ein erstes Mal für Israel, aber im negativen Sinn. Israel zieht zum ersten Mal in die Schlacht. Das erste Mal, seitdem Gott sie aus Ägypten geführt hat, stehen die Israeliten einem menschlichen Feind gegenüber. Sie hatten schon viele Probleme erlebt. Wassermangel in der Wüste, Hunger und Gott gibt Wasser aus dem Felsen oder macht bitteres Wasser süß. Gott schenkt Manna vom Himmel und Wachteln. Wie gesagt, einem solchen Problem hatten sie sich noch nie gegenüber gesehen, außer als sie die Ägypter am Schilfmeer sahen. Das wird sich in den folgenden Jahren ändern. Und man könnte sagen, hier schließt sich der Kreis der Probleme der Israeliten während der 40-jährigen Wüstenwanderung, die nach dem Aufenthalt am Berg Sinai beginnt. Sie werden sich untereinander streiten, was später zu sehen sein wird, und Probleme, die wir wieder und wieder hören. Sorge um Wasser, Sorge um Nahrung und wieder werden sie mit Feinden zu kämpfen haben. Hier sind es die Amalekiter, die die Israeliten angreifen. Sehr viel später in der Bibel im fünften Buch Mose erfahren wir noch eine Einzelheit über diese Begebenheit, aber dazu gleich mehr. Amalek kommt und kämpft gegen Israel in Rephidim. Was sollen sie tun? Mose hat einen zweifachen Plan. Zunächst befiehlt er Josua, dass er die waffenfähigen Männer aussuchen, aufstellen und am nächsten Tag gegen die Amalekiter kämpfen soll. Josua taucht hier zum ersten Mal im Bericht der Bibel auf. Später wird er noch eine große Rolle spielen. Der Plan sieht folgendermaßen aus: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Josua tut, was Mose ihm aufgetragen hat. Er nimmt die waffenfähigen Männer und zieht in die Schlacht gegen Amalek. Aber hier ist der zweite Teil der Strategie. Mose nimmt seinen Bruder Aaron und einen anderen Mann namens Hur mit sich auf einen Hügel und dort geschieht etwas Eigenartiges. Mose hält den Stab Gottes in seinen Händen, hebt er sie nach oben dann siegt Israel. Lässt er die Hände sinken, dann fangen die Amalekiter an zu gewinnen. Jeder, der schon einmal versucht hat, über einen längeren Zeitraum einfach nur die Hände nach oben zu halten, weiß, wie anstrengend das ist, besonders wenn es etwas länger dauert. Nach ein paar Minuten fangen die Arme erst an zu schmerzen, das Blut läuft nach unten, es fängt an zu kribbeln und irgendwann fangen die Arme an zu zittern. Das gilt umso mehr, als Mose ja seinen Stab in den Händen hält. Ganz abgesehen davon, dass er zu diesem Zeitpunkt weit über 80 Jahre alt ist. Das lässt sich nicht lange durchhalten. Ihm werden die Arme schwer, die Arme sinken nach unten und das Blatt wendet sich gegen die Israeliten. Seine Begleiter haben eine praktische Lösung. Aaron und Hur wälzen einen Stein heran, Mose setzt sich und die zwei stehen oder knien links und rechts von ihm und halten ihm jeweils einen Arm nach oben, sodass Mose eine Stütze hat, da den Arm nun den ganzen restlichen Tag nach oben strecken kann. Der Stab Gottes bleibt in der Luft und das Volk Israel gewinnt. Im 5. Buch Mose erfahren wir dann noch diese Einzelheit, die uns etwas besser verstehen hilft, was hier geschehen ist. Es ist ja nicht so, wie wir es dann später hören, dass die Amalekiter sehen, da kommt ein Riesenvolk, das will durch unser Land ziehen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie nicht durch unser Gebiet ziehen. Nein, sie greifen nicht deswegen an. Es ist ein Angriff aus dem Hinterhalt. Wir lesen, denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zog. Wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen. Alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie sie Gott nicht fürchteten. Die Amalekiter nutzen die Tatsache aus, dass die Israeliten müde sind von ihrem langen Tagesmarsch. Sie schleichen sich von hinten an und wie bei jedem Zug von dieser Größe sind die Schwächsten und Kleinsten und Ältesten und Müdesten am Ende des Zuges zu finden. Leute, die aus dem Hinterhalt angreifen, nicht von vorn, sondern von hinten, das ist das Letzte, würden wir heute sagen. Und die Amalekiter nutzen die Notlage schamlos aus und versuchen, die Israeliten zu schlagen. Spannend ist zu sehen, wie die Israeliten diesen Sieg erreichen. Es liegt nicht an Josuas großartiger militärischer Führung. Nein, einzig und allein ein Mann zeichnet für den Sieg verantwortlich, nämlich der, der seinen Hirtenstab in die Höhe hält. Und ein Stück weit leuchtet das ein. Israel ist ein Volk ehemaliger Sklaven. Kein normales Volk, wo es also eine Armee gibt mit entsprechender Ausbildung und entsprechenden Traditionen. Niemand bildet die eigenen Sklaven für den Kampf aus. Das geht immer nach hinten los. Ja, wir müssen uns sogar fragen, wie viel Waffen hatten die Israeliten damals bei ihrem Auszug aus Ägypten dabei? Es ist eher unwahrscheinlich, dass alle Männer Waffen tragen konnten. Sie hatten keine Schlachten geschlagen, sie hatten keine Kriege geführt, es gab keine ausgebildeten Soldaten. Die Israeliten waren ein Volk von Ziegelstreichern, Mauerbauern und Sklaven. Leute, die den ganzen Tag von früh bis spät hart gearbeitet haben. Kriege führen, kämpfen, das war nicht ihr Spezialgebiet. Dann kommt die anstrengende Wüstenwanderung dazu. Immer wieder kommt es zu Nahrungsmangel oder Nahrungsknappheit. Auch das Wasser ist nicht reichlich vorhanden. Ja, es gibt Wachteln und Manna vom Himmel. Aber das ist etwas anderes als ein Volk, was gut ausgerüstet ist. Und wenn wir all das betrachten, dann wird vielleicht auch deutlich, warum die Amalekiter angreifen. Sie riechen förmlich die Schwäche dieser riesigen Menschenmasse, die hier durchzieht, und denken, leichte Beute. Das wird ein Kinderspiel, diese Leute zu besiegen. Das lohnt sich. Sie wollen es ausrauben. Das Problem ist, sie haben sich das falsche Opfer ausgesucht, das falsche Volk oder besser gesagt den falschen Gott. Mose steigt auf die Spitze des Hügels und er trägt den Stab Gottes in seiner Hand. Dieser Stab Gottes ist uns zum ersten Mal begegnet, als Mose am brennenden Dornbusch steht. Und Gott sagt, dass dieser Stab sich in eine Schlange verwandelt. Der Stab, der bei den Plagen eine tragende Rolle spielt, am Schilfmeer dafür sorgt, dass es sich teilt, den Mose auf den Felsen schlägt, damit Wasser herausfließt. Wenn ich Stab Gottes höre, dann denke ich aber auch an eine andere Bibelstelle. Da heißt es, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Im 23. Psalm, da geht es um den Hirtenstab, mit dem man Schafe am Hals packen kann, der also vorne so eine Ausbuchtung hat, um sie sanft auf den rechten Weg zu führen. Und dann geht es noch um den eisenbeschlagenen Knüppel, den jeder Hirte dabei hatte, mit einer Spitze am anderen Ende. Und David hat Saul gegenüber einmal erzählt, wie er gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Damit schlägt man die Feinde, nicht die Schafe. Damit wehrt man Raubtiere ab und schützt die Herde. Ein Stab, der dazu gedacht ist, um die eigenen zu verteidigen. Wenn wir also Stab Gottes hören, dann denken wir an ein Werkzeug, das Gott zur Verteidigung seiner Herde einsetzt. Und genau das tut Mose hier. Es ist der Stab des Mose, der Stab Gottes ist. Das Mittel, durch das Gott seine Schafe gegen Wölfe verteidigt. Hier sind die Amalekiter, die Wölfe, die die Herde Gottes angreifen. Schutzlos sieht diese Herde aus. Wenige oder gar keine Waffen, wenig ausgebildete Krieger, alte Kinder und Frauen in rauen Mengen. Und Gott nutzt es trotzdem und rettet sein Volk. Mose streckt die Hände nach oben und Israel siegt, er lässt die Hände sinken und Amalek siegt. Spielt das eine Rolle? Es könnte ein Sinnbild für das Gebet sein, denn die Menschen damals haben, anders als wir heute, nicht mit gefalteten, sondern mit erhobenen Händen gebetet. Wenn Mose die Hände erhebt, dann betet er sozusagen zu Gott. Lässt er sie sinken, weil er müde ist, dann betet er nicht zu Gott und Israel fängt an zu verlieren. Aber vielleicht ist dieses Bild, was wir da vor Augen sehen, von Mose mit dem Stab in der Hand über seinem Kopf, noch ein tiefergehendes Bild, ein kraftvolles Bild für die Israeliten damals und für uns heute. Denn die Israeliten kannten diesen Stab. Er war sozusagen legendär. Zuerst, als Mose damit in den Nil geschlagen hat und der Nil sich in Blut verwandelte. Dann haben sie ihn immer wieder gesehen, sicher bei den Plagen, auf jeden Fall, als Mose das Schilfmeer teilte oder als er auf den Felsen schlug und Wasser daraus hervorschoss. Für die Israeliten ist dieser Stab also ein Bild für die Macht Gottes, und zwar für die Macht Gottes, die eingesetzt wird zu ihrem Besten, zu ihrem Nutzen, um ihnen zu helfen. Wird dieser Stab erhoben und sie sehen ihn, dann wissen sie, Gott steht auf unserer Seite und kämpft für uns. Mose steht mit ausgestreckten Händen da. Das ist etwas, das die alte Kirche von ihrer Frühzeit an mit dem Kreuz verglichen hat. Die ausgestreckten Hände, dem Werkzeug der Verteidigung Gottes in seiner Hand. Christus, der die Arme am Kreuz ausgestreckt hat, um sein Volk zu verteidigen und zu retten, um den Sieg zu erringen. Immer wieder finden wir diese Anspielungen im Alten Testament. Es ist wie bei Simson, der später auch mit ausgebreiteten Armen stirbt, links eine Säule und rechts eine Säule des Tempels und den ganzen Tempel zum Einsturz bringt und alle Feinde seines Volkes tötet. Da heißt es ganz ausdrücklich, Simson bringt mit seinem Tod mehr Feinden den Untergang als während seiner Lebzeit. Letztendlich und herrlich wird es durch die ausgestreckten Arme Christi am Kreuz erreicht. In der Stunde, die aussieht wie die größte Niederlage, die Gott je erlitten hat, erreicht Jesus den Sieg. Er tötet alle unsere Feinde, Sünde, Tod und Teufel. Und im Alten Testament weist Gott immer wieder darauf hin, bringt Andeutung um Andeutung oder Mosaiksteinchen um Mosaiksteinchen, was dann am Ende das herrliche Bild unserer Rettung ergibt. Anders als Mose hat Jesus dann keine Brüder da, die ihm helfen, die ihm seine Arme stützen. Nein, seine Hände müssen festgenagelt werden, damit er sie nicht sinken lässt. Er will verlassen sein, er will es ganz allein. Er kann nicht nach Petrus und Johannes rufen, denn die sind weggelaufen. Jesus wird ganz und gar verlassen sein, sogar von seinem himmlischen Vater. Und trotzdem wird er die Hände erhoben halten, bis er ausruft, es ist vollbracht, damit wir die Gewissheit haben, dass unser Sieg vollkommen ist. Schon die alte Kirche hat diesen Text, wie gesagt, so verstanden. Ab dem 2. Jahrhundert finden sich erste Auslegungen in dieser Richtung. Ein Bild, wie Gott uns diesen Sieg schenkt. Nicht durch einen, dessen Hände von zwei Freunden gestützt wird, sondern einen, dessen Hände durch Nägel am Kreuz gehalten werden. Josua errang den Sieg, weil Gott ihn durch Mose schenkte. Auch wir stehen in einem Kampf. Sünde, Tod und Teufel greifen an, oft genug wie die Amalekiter aus dem Hinterhalt. Da, wo wir am schwächsten sind, wo wir keine Kraft zum Widerstand haben. Aber der eigentliche Feind und auch der eigentliche Kämpfer in diesem Kampf ist kein Mensch oder er ist mehr als ein Mensch. Paulus warnt uns im Epheserbrief davor, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen dieser Welt, den Geistern, die in der Finsternis herrschen. Der Gegner, das ist der Teufel mit seinen bösen Geistern. Andere Menschen, die auf ihn hören, sind nur seine Marionetten. Sie sind nur so lange Feinde, wie sie nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen. Für uns kämpft der, der mehr ist als ein Mensch. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja, seine Hände sind ans Kreuz genagelt. Seine scheinbare Niederlage ist am Karfreitag besiegelt. Und doch ist alles durchdrungen von dem herrlichen Ostersieg, als er aus dem Grab heraufkommt, um den Sieg über alle Feinde eindeutig festzumachen. Der Feind ist besiegt, der Krieg ist gewonnen. Wir erleben und durchkämpfen nun nur noch sogenannte Rückzugsgefechte. Der Sieg gehört dir wegen Jesus Christus. Das ewige Leben, die Vergebung deiner Schuld. Der Tod ist nur noch ein Schlaf. Der Teufel wie ein Hund, der an die Kette gelegt ist. Wie Josua durch den Stab Gottes, so erringen auch wir durch das Kreuz mit Hilfe Gottes diesen Sieg. Gott kämpft für sein Volk, damals wie heute. Josua erringt den Sieg und das soll berichtet werden. Der Herr sprach zu Mose, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Die Amalekiter haben sich mit dem falschen Volk angelegt. Vor allen Dingen haben sie sich mit dem falschen Gott angelegt. Gott steht treu zu seinem Wort. Er rettet die Israeliten nicht nur damals, sondern auch später. Und die Amalekiter haben das am Ende mit ihrer Ausrottung bezahlen müssen. Das hat noch ein paar Jahrhunderte gedauert. Der König Saul unternahm einen ersten Schritt in diese Richtung. Aber erst der König Hiskia tötete dann die letzten Amalekiter. Es mag Jahrhunderte dauern, bis Gott seine Zusagen erfüllt. Aber Gott erfüllt seine Zusagen gewiss. Und deswegen lässt er seine Taten aufschreiben. Uns zum Gedächtnis, weil wir oft im Augenblick leben, weil wir dazu neigen zu vergessen, wer auf unserer Seite steht, dass Gott den Krieg für uns führt, dass Gott den Sieg für uns errungen hat, dass Gott uns den Sieg schenkt in Jesus Christus. Das alles haben wir im Glauben, es gehört uns schon. Und nur dieser scheinbare Unterschied zwischen Glauben und Schauen ist oft die große Anfechtung für uns. Weil es eben nicht so aussieht, als ob wir auf der Siegerseite stehen würden. Kleine Gemeinden, wenige Christen, vor allen Dingen Ältere, das ist eine große Anfechtung. Ein Klima, das rauer wird. Die christliche Lehre, die von allen Seiten verleugnet wird und gesagt wird, das kann man doch heute nicht mehr glauben. Gott hat es aufschreiben lassen. Gott steht treu auf unserer Seite und erfüllt seine Zusagen. So wie er sein Versprechen damals erfüllt hat, so erfüllt er sie bis heute. So steht es geschrieben, so dürfen wir es glauben und am Ende herrlich erfahren. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.